Guten Morgen. Wenn jemand gebeten würde, den Begriff Kontrastprogramm an einem praktischen Beispiel zu erklären, dann wäre der Prediger von letzten Sonntag und wie er die Predigt dargeboten hat und der Prediger heute und wie er seine Predigt darbietet, ein passendes Beispiel. Wichtig ist nicht das Äußere, sondern wichtig ist das, was gesagt wird. Das wissen alle, die Jesus schon eine Zeit lang nachfolgen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Nachgeborenen, ob direkt nun meine die Generation nach mir oder auch die Jüngeren, wiederum das Wort Gottes verkündigen. Denn vor mir wurde auch das Wort Gottes verkündigt und ich darf es wieder verkündigen und die nach mir, ja, also ich freue mich sehr darüber. Und eben auch über diesen, den habe ich zum ersten Mal gehört, diesen jungen Prediger von letzten Sonntag. Das ist jetzt zwar witzig, aber wisst ihr, ich habe ja mal erzählt, dass ich während meiner Taufe den Auftrag bekommen habe, verkündige du den Namen Jesu. Ja? Und ich sage mir, wenn Gott mich zu einem Dienst beruft, ja, woher soll ich jetzt wissen, dass er aufhört? Ja? Das ist mir tatsächlich eine Frage. Ja? Aber zurück, auf jeden Fall habe ich meiner Frau ins Ohr geflüstert, als er die Frage stellte, was erwartet ihr heute vom Gottesdienst, flüsterte ich meine Frau ins Ohr und sagte, ich habe so eine ähnliche Frage nächsten Sonntag. Und zwar die Frage, die ich habe, ist, wie hören wir eine Predigt? Ich möchte keinem zu nahe treten, aber ich bin mir also ziemlich sicher, dass wir keinen hier haben, der nach einer Stunde wortwörtlich sagen könnte, ne, draußen, was ich gesagt habe. Und ich habe mich an das Beispiel von dem jungen Samuel erinnert. Er kam zu Eli und eines Nachts, beide schlafen, eines Nachts hörte Samuel seinen Namen rufen und er steht auf, geht zu Eli, ja, was? Eli sagt, nee, ich war's nicht. Und schlussendlich kommt Eli auf die Idee und sagt, hör mal her, Samuel, wenn du nochmal deinen Namen hörst, dann sage, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und das ist ein Prinzip, sage ich mal, mit dem wir, oder ja, mit diesem Prinzip sollten wir eine Predigt hören. Denn ihr alle habt eine Woche hinter euch. Der eine hat Sorgen, der andere ist vielleicht, wie auch immer, ja, also die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle. Und er kann am Sonntag in die Predigt kommen und sagen, Herr, was hast du mir heute zu sagen? Und das wäre in meinen Augen die richtige Herzenseinstellung. Und da ist nicht die halbe Predigt, sondern es reicht ein Gebet, ein Liedvers, ein Satz aus der Predigt, was auch immer, das spielt keine Rolle. Aber die Herzenseinstellung spielt eine Rolle. Wir sind ja innerhalb, oder wir folgen einer Reihe, Predigtreihe, der 7 Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium. Und das Überthema ist, wir brauchen Jesus Christus, um den Tod zu überleben. Wir hatten bereits das Brot des Lebens und das Licht der Welt. Und heute eben dieses dritte Wort, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich erwähnte in der Vergangenheit, dass diese 7 Ich-Bin-Worte eine Selbstoffenbarung Jesu waren. Jesus hat sich seinen Zuhörern gezeigt, wer er ist. Und zum besseren Verständnis hat er zunächst einmal das alles in gängige, alltägliche Bilder gepackt. Brot, Licht, Türe, Hirte, Weinstock. Und das ist absolut passend zu seiner Person. Denn er war ganz Mensch. Mit allen Eigenschaften, die wir als Menschen kennen, angefangen von seiner Geburt bis sogar bis zu seinem Tod, aber halt ohne Sünde. Aber eben nicht nur, sondern er war auch ganz Gott. Und als dieser ewige Gott in menschlicher Gestalt verborgen. Hätte er in der Sprache des Himmels zu den Menschen geredet und wäre er auf der Erde gewesen, so wie er vorher im Himmel war, da hätte nicht nur niemand ihn verstanden, sondern alle, die ihn gesehen hätten, wären ohnmächtig zu Boden gegangen. Nun, das habe ich nicht geträumt, sondern ich beziehe mich auf 2. Korinther 12, Vers 4, wo Paulus davon spricht, dass er in das Paradies entrückt wurde und Worte hörte, die unaussprechlich sind. Himmelssprache hörte Paulus, die Worte sind unaussprechlich, und in der Offenbarung erscheint Jesus seinem Lieblingsjünger im Himmel in einer Vision. Die Folge ist, dass der Johannes ohnmächtig wird. Trotz aller Erniedrigung, seinem Gleichwerden, seinem Nahekommen, verstanden die Menschen Jesus nicht. Und da gibt es den einen oder anderen Grund, und da bin ich, wie gesagt, hängen geblieben. Und das ist auch der erste Teil meiner Predigt. Der erste Grund ist unser von Gott gegebener Verstand. Den brauchen wir unbedingt, auch zum Bibellesen. Zum Hindernis wird er aber, wenn er nur im Zusammenhang mit dem Wort Gottes vorausmarschiert. Das heißt, wenn unser Verstand bestimmt, was nach dem Stand aktueller Wissenschaft von der Bibel her akzeptabel ist oder eben nicht, was geglaubt werden kann oder nicht. Innerhalb unseres Bundes gibt es eine Auseinandersetzung zwischen liberalen Theologen und den Konservativen, zu denen ich mich zähle. Und ich habe mir dieses Buch gekauft, Glauben, Hoffen, Lieben. Das sind 103 Fragen, die 13 Autoren, 2 Frauen und 11 Männer, aus dem Baptistenbund und aus der Freien Evangelischen Gemeinde, also diese 103 Fragen beantworten die. Und da lautet eine Frage: Stammt von Adam und Eva tatsächlich die ganze Weltbevölkerung ab? Und ich mache es kurz. Sie sagen, das kann nicht sein, denn es gibt keine wissenschaftlichen Beweise. Adam und Eva, Noah und seine Familie sind keine historisch greifbaren Personen. Sie stehen als Beispiel für Menschen, wie sie damals in der Jungsteinzeit gelebt haben. Den Mut müsste ich mal haben. Mit einem Wisch das Wort Gottes einfach wegzuwischen und zu sagen, wir haben keine Beweise, also gilt es nicht. Und das sind Leute aus unseren Reihen. Ja. Das Beispiel zeigt, dass sich der ständig entwickelnden Wissenschaft der Vorrang vor dem ewig gültigen Wort Gottes eingeräumt wird. Was sagt Gottes Wort dazu? Ich lese aus 1. Korinther Kapitel 1 nach der neuen Genfer Übersetzung. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt in ihrer Weisheit, also mit ihrem Verstand, nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Was fehlt also unseren liberalen Kollegen? Ihnen fehlt der Glaube auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch die Furcht. Ihr wisst, das ist nicht Angst, sondern Ehrfurcht vor dem ewigen Gott und seinem ewigen, gültigen und wahrhaftigen Wort. Der Verstand, das zweite Hindernis ist diese in der Bibel kompromisslos vorgetragene Alleinstellungsmerkmal Jesu. Ich, Jesus Christus, bin es alleine und sonst nichts und niemand. So zu denken, ist in unseren Tagen absolut inakzeptabel. Aber wisst ihr was? Ich liebe das. Ich liebe diese messerscharfen, diese geradlinigen Aussagen Gottes, und zwar aus dem einen Grund: Da Gott nicht lügen kann, kann ich mein ganzes Leben auf diese Aussagen bauen. Ich kann mein Leben auf diese Verheißungen stellen und mit der Tatsache lässt sich nicht nur leben, sondern auch sterben. Ich habe mal zu jemandem gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und das stimmt. Vom Sterben ist dann der zweite Satz, da habe ich Respekt. Und zwar deshalb, alles, was ich jemals in meinem Leben machen musste und noch nie gemacht habe, da hatte ich auch Respekt. Ich konnte es nicht üben. Und wir können leider Sterben nicht üben. Einmal und dann ist rum. Aber wisst ihr, auf meinem Grabstein wird stehen, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist eine messerscharfe, geradlinige Aussage und da gibt es nichts dran zu rütteln. Dies ist sowohl als auch, was soll man mit dem anfangen? Das ist also unser Verstand, das Alleinstellungsmerkmal und zum Schluss natürlich klar, das Wichtigste oder eines, auch ein wichtiges, ja, ist eben der Glaube an Jesus Christus. Nur durch den Glauben haben wir den Heiligen Geist und nur durch den Heiligen Geist verstehen wir die Heilige Schrift überhaupt. Dreimal promoviert und zweimal habilitiert, nützt nichts, um die Bibel zu verstehen, sondern der Glaube an den Heiligen Geist, an Jesus Christus, weil wir dadurch den Heiligen Geist bekommen. Und da heißt es im 1. Korinther 2, der erforscht auch die Tiefen Gottes. Und da ist es ihm ja wohl eine einfache Übung, uns die Heilige Schrift zu erklären. Dieser Weg, Menschen, die so denken, wie ich jetzt eben vorhin beschrieben habe, dieser Weg führt ausnahmslos in die Irre. Und die, die so unterwegs sind, das muss ich einfach auch sagen, die werden die Konsequenzen, vor denen die Bibel ausdrücklich warnt, zu tragen haben. Für uns aber gilt, lassen wir uns von alledem nicht beirren. Es lohnt sich, Jesus Christus und seinem Wort die Treue zu halten, bis zum Ende. Wie ich schon sagte, die Worte sind in praktische Bilder gepackt, aber so wie Jesus diese Worte anhob, sozusagen auf eine geistliche Ebene, da wurde es nicht mehr verstanden. Ein Beispiel, das wir schon hatten, das Brot. Als Jesus da sagte, ich bin das Brot des Lebens, da ging die Speisung der 5000 voraus. Ja, liebe Leute, das ist der Hammer. 5000 ohne Frauen und Kinder werden mit Brot und Fisch gespeist, ohne einen Bäcker, ohne einen Fischer, ja? Einfach nur da. Und da gab es nichts zu begreifen. Denn sie begriffen sehr schnell, dass sie sich diesen Menschen greifen müssen, um ihre Sorge für das tägliche Brot ein für alle Mal loszuwerden. Aber dann sagte Jesus, ich bin das Brot des Lebens und nicht nur, sondern wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, was ja nur ein Bild ist der inneren, der innigen Gemeinschaft mit Jesus, wie beim Abendmahl feiern wir das auch, da war Schluss. Dieses Kapitel 6, das endete oder endet schlussendlich mit den Worten, von da an zuvorkommt, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und da heißt es, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie haben es nicht verstanden. Und was die Türe angeht, die heute, von der ich heute noch etwas sagen werde, da ist es genauso im Kapitel 10, Vers 19, da entstand wieder ein Zwiespalt unter den Jüngern dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen, was hört ihr ihn? Der Text Johannes 10, Vers 1 bis 10 ist eigentlich einfach zu lesen. Aber ich muss euch sagen, selten hatte ich so Schwierigkeiten, darüber etwas zu Papier zu bringen. Man kann diesen Text in zwei Teile einteilen. Die ersten 5 Verse sind eine sogenannte Bildrede. Bildrede und das Wort Gleichnis kommt ebenso, also Bildrede kommt selten vor, aber Gleichnis oft, ist auch im Griechischen, sind es zwei verschiedene Begriffe. Bildrede ist eher eine Allegorie, die die Aufgabe hat, abstrakte Aussagen in verständlichen Bildern zu erklären. Mir geht es heute um die Türe. Noch ein bisschen um die Schafe und den Stall. Aber das war die Bredouille, in der ich da war mit der Vorbereitung, denn eigentlich gehört das zusammen. Ja. Aber ein Predigtext heute Morgen von 30 Versen mit Inhalt, ja, das wollte ich jetzt mir nicht zumuten und euch auch nicht. Deshalb streife ich 1 bis 5 nur, aber Vers 7 bis 9 und zum Schluss den Vers 10, das ist dann wichtig. Auch diese Bildrede beschreibt wieder ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Stellen wir uns einmal Folgendes vor. Ein größeres Dorf, da gibt es drei, die Schafe züchten, die haben also eine Herde. Und jeder geht am Morgen in eine andere Richtung mit seinen Schafen, um die Schafe zu weiden. Am Abend kommen alle zurück und da hat nicht jeder seinen privaten Stall, sondern die haben einen Gemeinschaftsstall. Und dieser Gemeinschaftsstall, der hat eine, unter freiem Himmel übrigens, und der hat eine Umrandung. Das können entweder, habe ich nachgelesen, Akazien sein, gibt es verschiedene Akazienformen, die haben Dornen, oder aber aus Steinen. Und man mag es kaum glauben, da ist mir ein Gedicht eingefallen aus meiner Schulzeit von Ludwig Uhland. Als Kaiser Rotbart Lobesam zum heiligen Land gezogen kam, da musste er mit dem frommen Heer durch ein Gebirge wüst und leer. Daselbst erhob sich große Not, viel Steine gab's und wenig Brot. Ich weiß nicht, ob die Bürger meiner Wahlheimat ein Gedicht auswendig lernen, das Schwabenstreich heißt. Ja. Okay, also die Umrandung haben wir und in dieser Umrandung gibt es eine kleine Türe. Die ist so groß, dass gerade mal ein Schaf durchpasst. Nun, das ist aus einem Grund natürlich der Sicherheit, aber zum anderen auch, damit er abends die Schafe zählen konnte, ob er nicht eins verloren hatte. Und dann natürlich einen Türhüter. Morgens kommen die Schäfer dann zum Stall und das habe ich mal in einem Film gesehen, dass die Schäfer bestimmte Rufe haben für ihre Schafe. Also das gibt es tatsächlich. Das steht auch in der Bibel. Er ruft seine eigenen Schafe heraus. Ja, und das gibt es also tatsächlich. Was für uns Nachgeborene nun eine seltsame Reaktion ist, dass es die Leute nicht verstanden, als Jesus ihnen das sagte. Nun, ich denke, dass wir alle der Meinung sind, der Meinung mit mir seid, dass die das sehr wohl verstanden haben, aber die haben eben nicht verstanden, was Jesus ihnen dadurch sagen wollte. Und deshalb wurde auch Jesus konkret, indem er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Türe. Für was steht eine Türe? Sie schafft Sicherheit. Sie trennt zwischen Außen und Innen. Sie ist Dreh- und Angelpunkt und der einzige Zugang. Nun ist es natürlich klar, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann meint er nicht das Material, ja, sondern wenn er sagt, ich bin die Tür, dann geht es darum, was für die Türe steht und die Funktion. Die Schafe, die wir in diesem Text haben, sind die, die zum Volk Gottes gehören. Der einzige Weg in diesen Stall ist diese Türe. Das heißt mit anderen Worten, allein durch den Glauben an Jesus Christus werden wir ein Teil seiner Herde. Im Vers 9 heißt es, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann sagt Jesus weiter, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Und da habe ich mich gefragt, wer in aller Welt sind nun diese Diebe und Räuber? Und wer sind die, die vor mir gekommen sind? Ist es Johannes der Täufer? Wohl kaum. Die alttestamentlichen Propheten? Auch nicht. Aber hier hilft uns das Alte Testament ein bisschen auf die Sprünge. Im Jeremia Kapitel 23, da heißt es, wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden, ne, das ist ein wichtiger Punkt, ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Diese und andere Stellen machen deutlich, dass es sich hier um die Führer des Volkes Israel handelte. Sie lebten nicht für die Herde, sondern von ihnen. Sie nahmen nur, statt zu geben. Statt zu hegen und zu pflegen, haben sie ihnen nur Schaden zugefügt. In etwa finden wir diesen Gedankengang auch im Neuen Testament. Paulus auf dem Weg nach Jerusalem lässt die Ältesten von Ephesus nach Milet kommen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 20, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Und dann sagt er Folgendes zu ihnen: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Hier kommt es wieder, ja, die Schafe. Und die Hirten, das sind die Ältesten der Gemeinde. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht. Das ist also eine Warnung für die Ältesten einer Gemeinde. Und zwar eine Warnung vor falschen Hirten, die nichts anderes vorhaben, als der Gemeinde Schaden zuzufügen und die vor allen Dingen auch unter einer scheinheiligen Oberfläche sich als Diebe und Räuber hervortun. Der Vers 10 fasst nun dieses Beispiel, oder ich sage mal besser, dieses Angebot Jesu zusammen. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Auch hier haben wir wieder ein Kontrastprogramm. Auf der einen Seite die Welt und auf der anderen Seite das Angebot Jesu im größtmöglichen Gegensatz dargestellt. Was bedeutet dieses überfließende Leben? Ein Leben im Überfluss ist nicht nur Leben, sondern ein Leben im Überfluss. Ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich den Psalm 23 auswendig gelernt habe nach Luther. Und also das ist schon lange her. Und da heißt es, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und wenn wir diesen Becher hätten, da könnten wir jetzt in einen Messbecher schütten und da hätten wir ein Maß. Voll, der Becher ist voll und das ist das, was Gott seiner Gemeinde macht. Er schenkt den Becher voll ein. Aber diese Übersetzung ist nicht ganz richtig. Die Elberfelder übersetzt, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und das ist die richtige Übersetzung. Ein Leben im Überfluss ist ein im guten Sinne maßlos gesegnetes Leben. Und da gibt es in der Bibel eine ganze Anzahl Verse, die das zum Ausdruck bringen. Einer meiner Lieblingsverse ist Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist in Vergangenheitsform. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Wenn wir den Eindruck haben, dass wir beim Segnen etwas zu kurz gekommen sind, dann kann das nicht an Gott liegen. Denn der Segen, sage ich mal im Bild gesprochen, hat den Himmel schon verlassen. Er trifft zu, dass aus welchen Gründen auch immer wir nicht genügend zugegriffen haben. Einmal mehr haben wir in diesem Beispiel der Türe gesehen, dass Christus das Zentrum ist, der Mittelpunkt. Er ist der Mittelpunkt der Schöpfung. Er ist der Mittelpunkt der Geschichte. Er ist der Mittelpunkt der Heiligen Schrift. Und jeder von euch hat bestimmt noch eine andere Idee. Auf ihn allein kommt es an. Im Kolosser 2 heißt es, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Nur durch ihn überleben wir unseren Tod nur durch ihn kommen wir in den Himmel. Nun, der Mittelpunkt im großen Ganzen, der verjüngt sich bis zu uns, bis in unser Herz. Und deshalb möchte ich euch zum Schluss die Frage stellen, ist er, Jesus Christus, der Mittelpunkt deines Lebens? Wähle richtig. Amen.